Servus an den Bodensee. Grüß dich, Chiara. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Danke für die Einladung. Mein Name ist Chiara Buck. Ich bin 25 Jahre jung, bin studierte Sportmanagerin, also habe Sportökonomie, Sportmanagement studiert, zusätzlich dazu Ausbildung im Bereich Ernährung und Sportpsychologie gemacht, natürlich eine Fußballtrainerlizenz und aktuell selbstständig tätig in einer Mischung aus Mentaltrainer, Ernährungsberater und ich sage mal Trainer auf dem Platz. Und so verbringe ich derzeit so ungefähr meine Tage.
Ja, wir wollen ja heute über mentale und physische Gesundheit sprechen und wie man das vielleicht in seinen Trainingsalltag einbauen kann als Trainer und Trainerin oder vielleicht auch als Spieler, worauf man mal achten kann, wenn man vielleicht Leistungstief hat, woran das auch liegen kann, dass es vielleicht nicht nur rein vom Kopf ist, sondern vielleicht auch an der Ernährung liegen könnte. Und da vielleicht zum Einstieg als erstes, wenn wir jetzt mentale Gesundheit nehmen und physische Gesundheit, das ist ja ein Zusammenspiel, ein Wechselspiel. Wie wichtig siehst du dieses Wechselspiel und ist das eine höher zu gewichten als das andere oder ist es gleichauf?
Ich glaube, dass es sich komplett, also 50-50 aufteilt und dass es die Basis ist von allem, was man eigentlich tut. Also, dass es die Basis vom kompletten Erfolg ist oder eben Nicht-Erfolg, je nachdem, wie man es nimmt. Es ist ja auch, also es heißt ja mal, der Darm ist das zweite Gehirn und ich glaube, das sagt dann grundsätzlich schon mal alles drüber aus, welche Bedeutung auch die Ernährung für den Kopf dann wiederum hat. Gleichzeitig, ich glaube, wissen wir alle, wenn ich mich natürlich schlecht ernähre, dann ist irgendwie nicht das Richtige im Tank. Ich kann nicht richtig liefern. Das wirkt sich natürlich wiederum dann irgendwie auch auf den Kopf aus, beziehungsweise wenn der Kopf nicht funktioniert, dann wirkt sich das bei vielen wiederum auf die Ernährung auch aus. Wir kennen so das klassische Thema Frustesse oder die unter, wenn es ihnen nicht gut geht, gar nichts mehr runterbekommen. Also das eine beeinflusst das andere konstant. Also egal, was ich esse oder was ich nicht esse, es hängt eigentlich immer irgendwie mit dem Kopf zusammen. Entweder ist der Kopf der Auslöser oder der Kopf wird eben beeinflusst. Und das sind, ich sage immer, es sind so verschiedene Räder, die ineinander greifen müssen und die brauche ich schlussendlich auch, um auf dem Platz performen zu können.
Ja, den kulinarischen Teil, den schieben wir auf die zweite Halbzeit, würde ich sagen. Und in der ersten
Gerne.
starten wir mal mit einer steilen These, die du im Vorgespräch hattest. Man kann mentales Training im Training komplett integrieren und kann sich dann den Mentaltrainer oder den Sportpsychologen sparen am Ende. Wie kommst du da darauf?
Bis zu einem gewissen Maß. Natürlich haben alle Mentaltrainer und Sportpsychologen ihre Daseinsberechtigung, weil manchmal ist das Kind einfach schon in den Brunnen gefallen und dann komme ich nicht drum rum. Die These, die ich jetzt gestellt habe, die bezieht sich vor allem auf die Förderung von mentalen Fähigkeiten, beziehungsweise so in gewisser Weise diese präventive Arbeit. Ich habe mich im Rahmen meiner Masterarbeit intensiver damit beschäftigt, weil ich einfach, also grundsätzlich bin ich auf das Thema gekommen, weil das Feedback an mich war, die Kids, die bei mir im Fußballtraining sind, dass die eben diese Aspekte oft mitbringen. Und da habe ich mich gefragt, ziehe ich diese Kinder an, die diese Fähigkeiten quasi haben, oder bringe ich das quasi den Kids bei? Und wollte das dann wissenschaftlich untersuchen, habe das dann auch gemacht und habe dann schlussendlich festgestellt, dass man durch eigentlich sehr geringe Anpassungen in der Trainingsgestaltung, aber auch in der Art zu coachen, ganz viele mentale Fähigkeiten, die heutzutage unerlässlich sind, wenn es nach oben gehen soll, mit ins Training integrieren kann. Also ob das jetzt die Konzentrationsfähigkeit ist, ob es da Richtung Motivation, Disziplin geht, ob das Selbstbewusstsein ist. Also ich muss ja auch, falls hier ein paar Spezialisten dabei sind, mentale Fähigkeiten ist jetzt nicht der wissenschaftliche Begriff konkret abgeschnitten quasi, sondern da fallen auch gewisse Fertigkeiten mit rein, die wir eben auch brauchen.
Jetzt hast du ja gesagt, man braucht nur geringe Anpassungen und kann sein Coaching vielleicht anpassen. Wenn wir jetzt mal vielleicht Fähigkeiten rauspicken, die du jetzt gesagt hast, wie zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit, was wäre eine Anpassung einmal, vielleicht eine Übung und wie wäre das Coaching, dass dann die Konzentration gefördert wird?
Also bei der Konzentrationsfähigkeit ist vor allem eben die Anpassung der Trainingsgestaltung notwendig. Übers Coaching kann ich da relativ wenig steuern. Aber ich kann die Konzentrationsfähigkeit dadurch fördern, indem ich einmal die Standzeit eben minimiere, was ja sowieso Ziel ist bei den meisten. Weil wenn wir uns mal ein Training anschauen, dann entstehen diese, im Kinderfußball ist ganz oft, dass dann eben Quatsch gemacht wird oder Gespräche über irgendwelche anderen Themen stattfinden. Das passiert immer dann, wenn ich Pause habe. Wenn ich mich langweile, wenn ich keine Herausforderung habe gerade. Wenn ich in einer Reihe anstehen muss beispielsweise. Wenn ich das minimiere beispielsweise, indem ich die Übung halt anstelle von einem Mal, zwei, drei, vier, fünf Mal aufbaue, dann habe ich da schon einen großen Fortschritt. Dann kommt dazu die Abwechslung. Wenn ich halt eine Übung 10 Minuten stumpf runtertrainiere, dann wird es irgendwann jedem langweilig. Also es kommt natürlich auf die Komplexität der Übung an, aber irgendwann brauche ich halt neuen Reiz. Wir sind in einer Zeit, in der die Kinder mit TikTok, Instagram, YouTube ja häufig gar nicht mehr gewohnt sind, sich mehr als eine Minute, wahrscheinlich liegt der Wert sogar drunter, auf eine Sache zu konzentrieren. Und dem muss ich so ein bisschen entgegenkommen, dass die hier beim Fußball bleiben, indem ich neue Reize setze. Und es kann beispielsweise nur sein, ich fange bei der Übung mit einer Aktion an und nach 2 Minuten füge ich noch eine zweite Aktion hinzu. Und die dritte, also ich fange dann nicht direkt mit drei Aktionen in der einen Übung an, sondern ich steigere das langsam hoch und habe so einfach neue Reize und die müssen dann mental da bleiben, um die Übung eben umsetzen zu können.
Aber ist es nicht gerade dann förderlich, nicht so viele neue Reize reinzusetzen, weil wir ja durch Social Media, TikTok immer ganz viele neue kurze Reize haben wollen? Wäre es dann nicht vielleicht sogar sinnvoll, gezielt weniger Reize zu nehmen, dass man gezwungen ist, sich eine längere Zeit auf etwas Einzelnes mal zu konzentrieren?
Den Punkt verstehe ich, habe ich mir auch angeschaut, ist tatsächlich möglich, aber dann sage ich, muss die Übung eine gewisse Komplexität mitbringen, dass eben eine gewisse Herausforderung dabei ist für die Kinder, dass eben keine Langeweile entsteht, weil sobald dieser Faktor da ist, das funktioniert ja eh, ich brauche mich gar nicht mehr groß anzustrengen, ab dann kommt quasi immer dieser Konzentrationsverlust, dieser Abfall dann. Man kann es natürlich auch ausreizen, indem man sagt, ich mache jetzt die Übung X, die ist vielleicht 2 Minuten und mache dann noch in dieser Übung einen Wettbewerb. Zum Beispiel, welche Gruppe schafft als erstes 10 Wiederholungen dieser Aufgabe? Du kennst das selber, wenn ein Wettbewerb da ist, den will keiner verlieren, dann setze ich noch einen kleinen Preis aus, keine Ahnung. Es geht oder eine Bestrafung für die zwei letzten Gruppen beispielsweise. Es geht um 10 Liegestütze jetzt. Mal blöd hergesagt, dann habe ich natürlich schon wieder eine gewisse Anspannung drin und kann auch eine gewisse Wettkampfsnähe schon wieder in die Übungsform reinbringen.
Ja, voll. Also Wettkämpfe sind ja, glaube ich, eh das, was die meisten am liebsten haben und da auch am meisten motiviert sind.
Ja.
Was hältst du davon, wenn man jetzt zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit schulen will, indem man einfach auch mal den Anspruch an die Übung erhöht? Also ich habe festgestellt, wenn ich den Anspruch erhöhe, also ich bin halt nicht zufrieden, wenn der Ball auf 1,5 Meter kommt, sondern der soll dann halt auf 20 Zentimeter kommen, dass dann die Konzentrationsfähigkeit wahrscheinlich auch geschult wird, oder? Wenn ich jetzt einfach nur, dann, das ist ja dann auch Coaching. Wenn ich da einfach einen deutlich höheren Qualitätsanspruch setze an einzelne Übungen.
Definitiv. Also wir brauchen eigentlich immer so ein gewisses Maß an Herausforderungen in jeder Übung. Das ist natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt eine Kleingruppe habe, nur einen Spieler oder eine Mannschaft. In der Mannschaft wird es immer schwer, weil du ein gewisses Leistungsgefälle in der Mannschaft hast, wo du dann natürlich vielleicht schauen musst, wenn du eine Übung hast, die in mehreren Stationen oder mehreren Gruppen aufgebaut ist, dass du dann vielleicht ein bisschen einteilst, dass du die Stärkeren zusammenpackst und die Schwächeren, dass du unterschiedliche Ansprüche stellen kannst. Ansonsten bekommst du das Problem, wenn du einen sehr starken und einen eher schwachen Spieler in einer Gruppe hast und den Anspruch erhöhst, wird der schwache Spieler darunter leiden, weil er den Anspruch vom stärkeren Spieler ja gar nicht erfüllen kann und entsprechend dann so überfordert ist, dass die Konzentration dann auch wieder komplett verloren geht, weil die Reizüberflutung dann eben zu groß ist an der Stelle.
Ja, das wäre wahrscheinlich eine andere mentale Fähigkeit, die man dann damit trainiert, dass dann die Spieler auch Sachen aushalten müssen. Ja, und wenn ich
Genau.
ne, schlecht bin, dann ist es manchmal, finde ich, auch gar nicht so schlecht, das zu sehen, dass ich schlecht bin. Ne? Also immer dieses in Watte packen und so weiter, bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von, aber es macht absolut Sinn, das aufzuteilen, weil du dann natürlich die Konzentrationsfähigkeit, die wir jetzt ja dann schulen wollen, super schulen kannst. Sollen wir uns vielleicht nochmal eine andere Sache nehmen? Was ich sehr spannend finde, ist zum Beispiel Motivation, weil da ist natürlich intrinsische Motivation, wie kann man das vielleicht trainieren? Oder ist es dann eher, dass du sagst, nee, von außen die Motivation reinbringen durch die Übung, wie du das vielleicht gestaltest, einmal mit den Anpassungen und vielleicht da könnte ja Coaching gut passen, denke ich mal, bei Motivation.
Beim Coaching kannst du natürlich immer, du musst die Spieler dafür natürlich sehr gut kennen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaube, daran scheitert es bei ganz vielen Trainern schon wieder, weil die gar nicht so richtig wissen, wo will der Spieler überhaupt hin, was ist seine Intention, wie kam der hierher. Ich habe jetzt das Glück, ich habe gerade eine Mannschaft, wir sind quasi zusammengescouteter Haufen, heißt so schön. Ich konnte mir die Spieler ein Stück weit mit raussuchen. Die sind alle leistungsorientiert, die haben gewisse Ziele. Das ist natürlich schwieriger, wenn du jetzt es hört sich jetzt fies an, aber ist nicht so gemeint, in so einem Dorfverein bist, wo halt jeder kommt, wo auch der Spieler dabei ist, der halt alle 4 Wochen mal auf dem Fußballplatz auftaucht. Und da kannst du dann natürlich mit der entsprechenden Ansprache den Spieler dann schon auch ein Stück weit motivieren, wo du aber auch aufpassen musst, welchen Spieler kann ich wie ansprechen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Trainingsgruppe, das war super spannend, da waren zwei Jungs, beste Kumpels, die haben jede Übung zusammen machen wollen. Der eine, der hat konstantes Coaching gebraucht. Du musstest ihm immer gut gemacht, super Aktion, der wollte jede Situation kommentiert. Sobald du weggegangen bist, hast du gemerkt, da ist ein Einbruch da. Sein bester Freund allerdings war genau das Gegenteil. Der hat die Übung super gemacht, wenn der Trainer nicht da war. Wenn du ihn nur von weitem beobachtet hast, sobald du an ihn rangegangen bist und irgendwie, wenn du auch ihm ein Lob gegeben hast, egal ob es jetzt Lob oder Kritik war, dann ist er eingebrochen. Es hat nichts mehr funktioniert. Dann ist der Kopf angegangen. Und das ist auch so ein. Das spielt auch im Rahmen der Motivation wieder. Manche Spieler, die wollen gar nichts gesagt bekommen, die wollen einfach kicken. Und dann funktionieren die am besten. Und sobald du was sagst, fangen die an nachzudenken und sich Gedanken zu machen. Das sind so die Jungs und Mädels, wo es einfach so ist, dass die wollen dir gefallen als Trainer. Und sobald du was sagst, machen die, auch wenn es was Gutes ist, machen die sich Gedanken. Vielleicht gefällt ihm ja das und das nicht. Dann geht es eben im Kopf los und dann schwindet so ein bisschen die Motivation, das ist für die dann demotivierend. Und die anderen brauchen es eben. Du musst denen sagen, wie toll die sind. Du musst denen so ein bisschen den Bauch pinseln, dass die funktionieren. Und das ist so die Kunst, glaube ich, vom Trainer, dass du das schaffst. Du kannst natürlich jetzt auch rein im Training wieder Motivation erzeugen. Einerseits wieder durch das Thema Wettkampf hatten wir ja eben schon im Faktor mit der Konzentration. Was ich zum Beispiel in meiner Mannschaft aktuell mache, und ich weiß, dass es mehrere Trainer machen, bei mir gibt es saisonübergreifend einen Wettkampf. Wir haben in der Regel immer ein Abschlussspiel. Und die Mannschaft, die das Abschlussspiel gewinnt, bekommt 3 Punkte. Und jetzt ist es ja so, dass du im Abschlussspiel eigentlich immer eine komplett andere Mannschaftszusammensetzung hast. Und irgendwann am Ende der Saison hast du halt diesen einen Spieler, der dann die meisten Punkte hat und der dann einen Preis bekommt. Dadurch, das ist jetzt schon wieder ein extrinsischer Faktor, aber du bekommst halt dadurch über die ganze Saison eine höhere Qualität im Abschlussspiel. Und da die Jungs ja wissen, im Abschlussspiel geht es um was, trainieren die auch davor mit einer höheren Intensität und mehr Anspannung. Das sind so, ja, ich sag mal, kleine Mittel, wie du den Faktor Motivation hochhalten kannst. Wenn alles gut ist, das muss man immer dazu sagen, es wird immer Spieler geben, wo die Sachen, die ich jetzt hier als Beispiele nenne, wie man das steigern kann, nicht funktionieren, weil es zu Hause ist gerade Stress mit den Eltern, in der Schule läuft es nicht, wo dann einfach der Kopf so abgelenkt ist, dass die ganzen Maßnahmen, die ich jetzt hier nenne, sowieso gar nichts bringen, weil einfach zu viel gerade drumherum passiert. Das Umfeld spielt immer eine Rolle. Oder dann eventuell doch auch ab und zu mal einen Mentaltrainer und Sportpsychologe zusätzlich zu dem Ganzen eventuell unterstützen könnte.
Ja, das ist ganz spannend. Das mit dem Einkategorisieren der Spieler und Spielerinnen hatte ich jetzt schon öfter im Podcast, dass das absolut Sinn macht zu gucken, was habe ich eigentlich für einen Menschen vor mir, weil wir wollen ja am Ende aus diesen Menschen High Performance rausholen als Trainer und Trainerin. Wir wollen, dass sie die bestmögliche Leistung holen. Da müssen wir natürlich gucken, was für ein Mensch ist vor mir und was sind vielleicht auch seine Ziele und seine Beweggründe, Fußball zu spielen. Und das macht absolut Sinn, da glaube ich, so Kategorien zu machen, dass man dann vermute ich mal versucht, solche Wettkampfformen und so weiter am Großteil der Mannschaft orientiert zu machen. Wenn jetzt drei Viertel dadurch motiviert werden, dann mache ich das zum Beispiel als Mittel. Wenn du jetzt dann zum Beispiel ja, über die Übung die Motivation erzeugst, machst du irgendwas mit den Spielern, die du dann darüber nicht abholst? Also es gibt ja immer einen Teil, die du dann vielleicht über den Wettkampf holst, aber einen anderen Teil, den du damit vielleicht sogar demotivierst, könnte ja passieren. Machst du dann extra noch was für diese Jungs oder ist dann einfach sozusagen Pech gehabt? Ja, wenn ich jetzt der Neunte von 10 bin, der das nicht versteht oder das nicht, den das nicht catcht, dass ich dann halt sozusagen Pech gehabt habe.
Es ist meistens so, dass wenn du sagst, wir gehen jetzt in Wettkampf, dann gilt's, da musst du als Trainer erstmal auf die Körpersprache schauen. Beziehungsweise die Mimik ist da auch immer sehr verräterisch. Meistens hast du so eine Gruppe, ich habe ganz viele Übungen, die zu zweit oder zu dritt durchgeführt werden. Also es ist meistens im Aufwärmbereich, wo ich dann technisch arbeite, wo das dann eben der Fall ist. Wenn du die Spieler beobachtest, merkst du oft, das ist dann oft eine Gruppe, die gerade keinen Bock drauf hat, was vielleicht auch Tagesform, das kann tagesformabhängig sein. Vielleicht habe ich gerade eine ungünstige Gruppenkonstellation und in der Gruppe funktioniert die Übung einfach nicht. Ich manipuliere dann teilweise die Wettkämpfe so ein bisschen, indem ich vielleicht denen auch mal einen kleinen Vorsprung erlaube oder zusage oder erzähle, die wären eigentlich schon fertig, dass die halt nicht immer quasi die letzte Mannschaft sind. Wenn ich merke, die hängen hinterher, wenn ich jetzt wirklich dieses Feld habe, dass eine Gruppe hinterherhinkt, dann mische ich die Gruppen vielleicht nochmal neu durch für einen Wettkampf. Oder wenn ich merke, da sind jetzt zwei oder drei Jungs dabei, die mit diesem Wettkampfthema absolut gar nicht klarkommen, dann sage ich zu denen auch gerne mal, hey Jungs, ihr macht ganz normal weiter, die anderen machen jetzt Wettkampf. Und lasst die einfach komplett da. Sie sind eigentlich in der Übung weiter drin, sie sind jetzt nicht abgegrenzt von der Mannschaft, aber sie müssen nicht an diesem Wettkampf teilnehmen, wo sie gerade eigentlich nichts Positives draus ziehen können.
Ja, so manipulieren, das kennt, glaube ich, jeder Trainer und Trainerin da draußen. Ne? Mal was mit einer Stoppuhr machen und dann früher stoppen und sagen, wow, ihr habt die Zeit geschlagen, die ihr jetzt gerade gemacht habt, um ein bisschen Motivation reinzubekommen. Ich glaube, das wirkt hauptsächlich bei Jüngeren. Ne? Wenn ich jetzt so an vielleicht bis U13 würde ich jetzt mal so grob schätzen, dass die natürlich was sehr leicht zu catchen sind. Wenn ich jetzt das mit einer U19 mache, die durchschauen dann einen, glaube ich, relativ fix. Dass man da auch die Gruppen, ne, wenn man die tauscht und so weiter, die merken ja schon, was dann Sache ist. Das ist bei Jüngeren, glaube ich, dann eher leichter.
Ja, wobei da mit dem Manipulieren, ich hatte eine Damenmannschaft trainiert letzte Saison und hatte dann auch immer wieder Wettkämpfe oder Wettkämpfe so ins Training eingebaut und hatte dann auch den Fall, dass eine Gruppe, das waren einfach die langsamsten immer und dann kam dann der letzte Wettkampf und dann habe ich zu denen gesagt, so unter uns, ihr macht einfach jeder eine Wiederholung weniger. Die anderen haben das gar nicht mitbekommen. Die haben sich dann dafür abgefeiert. Sie waren auf einmal die Ersten. Das kann man da schon mal machen. Vor allem sind die ab einem gewissen Alter ja so ausgefuchst, die checken das dann und die sagen dann nichts. Wenn du bei einem Achtjährigen sagst, hey, ihr seid ja schon fertig, dann sagt er, nee, ich habe gezählt, wir haben erst 5 Wiederholungen. Wenn du das halt zu einem 14-, 15-, 16-Jährigen sagst, dann sagt er, ja, stimmt. Fast vergessen, wir sind ja schon fertig. Ich dachte, wir müssen eins mehr machen oder so. Die checken das dann. Und die Kids selber merken, die finden es dann witzig oder auch die Erwachsenen teilweise, habe ich auch schon festgestellt. Aber die anderen merken es dann halt einfach nicht, dass die gerade eigentlich bevorzugt wurden.
Ja, ist ein spannendes Thema, ob man das viel mit reinbringt in sein Coaching oder relativ wenig. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an, was man gerade benötigt. Eine Sache würde ich noch mit dir durchgehen. Du hast ja auch gesagt, Selbstbewusstsein fördern über das Training, ohne da vielleicht einen extra Workshop zu machen, wo man über Selbstbewusstsein spricht. Wie gestaltest du das? Kannst natürlich jetzt natürlich auch wieder was manipulieren am Ende, aber vielleicht, wie kann da eine Anpassung im Training aussehen und im Coaching.
Da ist beides möglich. Also einmal Selbstbewusstsein erlange ich dadurch, dass ich eine gewisse Sicherheit erlange. Sicherheit bekomme ich dann, wenn ich viel Wiederholung habe. Das heißt, wenn ich bei einem Spieler das Selbstbewusstsein trainieren möchte, dass er im Torabschluss sich besser präsentiert, dann ist es natürlich sinnvoll, dass er vielleicht nicht nur 5 Torabschlüsse hat, sondern 100. Weil je mehr Torabschlüsse und vor allem je mehr erfolgreiche Torabschlüsse er hat, desto selbstbewusster wird er dann. Da ist zum Beispiel gerade Thema Torabschluss. Ich würde immer mit einer erfolgreichen Aktion im Training beenden oder auch vorm Spiel. Die meisten waren ja Torschuss vorm Spiel noch im Warm-up-Programm. Ich würde immer, der letzte Schuss muss immer ein Treffer sein. Dann nehme ich den Torwart vielleicht schon raus, dass der nicht so frustriert ist und lasse die Jungs erst weggehen, wenn der letzte Schuss quasi Erfolg oder wenn es ein erfolgreicher Schuss war, um sich da mit einem positiven Gefühl zu verabschieden. Und dann natürlich ganz viel vom Coaching. Es bringt vor allem im Live, also im Live-Coaching würde ich nie Fehler ansprechen. Weil in diesem Moment, wo du den Fehler ansprichst, der Spieler weiß in der Regel, dass er was falsch gemacht hat und du wirst im Live-Coaching erstmal dadurch nichts groß verändern. Du kannst Fehler ansprechen nachträglich in der Reflexion, wenn du ihn zur Seite nimmst und vielleicht sagst, hey, heute waren deine Abschlüsse mit links, die waren zu überhastet, nimm dir da mehr Zeit, 2, 3 Kontakte. Ich kann auch während dem Spiel natürlich Tipps geben, wie ich was besser mache, aber ich würde nie sagen, was jetzt gerade proaktiv falsch gemacht wurde. Weil dadurch kommt natürlich so der Gedanke, das war jetzt ein Fehler, negatives Gedankenkarussell geht los. Ich selber versuche im Spiel vor allem die positiven Dinge anzucoachen. Was gut, hast du gut gemacht, super Lösung gefunden, schön rausgespielt, super Dribbling, geiles 1 gegen 1. Die Sachen anzusprechen, in den notwendigen Fällen im Training und im Spiel Lösungsvorschläge bieten, wenn ich weiß, wenn ich merke, der Spieler ist gerade überfordert mit der Situation, er weiß gerade nicht, was er tun soll. Aber Fehler würde ich maximal in einem Feedback mal in Ruhe und vor allem im 1:1 ansprechen mit konkreten Handlungsvorschlägen. Weil oft wird ja von einem Trainer gesagt, hey, deine Abschlüsse sind schlecht, dein erster Kontakt ist scheiße, aber es wird dir gar nicht gesagt, wie du das verbessern kannst. Und das schaffe ich auch nicht mehr im Live-Coaching. Ich kann dir im Live-Coaching nicht sagen, dein Abschluss ist schlecht. Ich kann vielleicht sagen, wenn ich sehe, die technische Voraussetzung war nicht gegeben, keine Ahnung, das Fußgelenk war nicht offen genug oder so, das kann ich live ancoachen. Aber wenn es ein grundsätzliches Problem ist, muss ich das im 1:1 in Ruhe abseits vom Platz machen. Und nicht während der Aktion, wo der Spieler oft selber schon mit sich hadert, was gerade eigentlich nicht funktioniert hat. Die wissen das ja. Also es gibt wenige Spieler, die nicht checken, wenn sie was nicht gut gemacht haben.
Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Also, es ist ja einfach nur ein Kommentieren der Situation. Und das
Genau.
macht für mich wenig Sinn, weil du hast ja danach keinen positiven Effekt. Klar, wenn er jetzt eine tolle Flanke schlägt und du sagst, es war super, dann hast du den positiven Effekt, vielleicht diesen Push zu bekommen, auch innerlich. Boah, mein Trainer hat mich gelobt, das war wirklich klasse, das mache ich jetzt nochmal und nochmal. Aber was, also ich frage mich wirklich immer, was habe ich davon, das negativ zu kommentieren, was gerade passiert ist? Also macht für mich wenig Sinn, außer vielleicht eigener Frustabbau. Aber um dann die Performance des Spielers oder der Spielerin zu verbessern, sehe ich eher nicht. Also natürlich ist einer von 10, den das motiviert und der sagt, dir zeige ich es jetzt, ja. Aber 9 sind eher kleine Mimis, die man streicheln muss, wo man sagen muss, ja, das war gut, das war schlecht. Was ich ganz schlimm finde, ist immer positiv zu sein, also schlechte Sachen positiv zu machen. Das finde ich ganz übel. Also wenn der Ball halt richtig mies war, dann sage ich besser gar nichts, anstatt zu sagen, oh super, super toll, das finde ich jetzt nicht so gut. Was ich immer cool finde, ist, wenn du zum Beispiel einen Schuss machst und der geht ganz knapp überm Winkel, übers Tor, dann war der Schuss ja nicht perfekt, aber dann vielleicht zu sagen, guter Schuss, nur Höhe, ne? Also nur Höhe anpassen in deinem Fußgelenk und so weiter, das macht schon Sinn, weil dann kannst du damit auch arbeiten. Ich weiß nicht, wie findest du das, wenn man jetzt zum Beispiel Sachen immer positiviert?
Es ist grundsätzlich nicht gut, weil wir Also von den, du hast ja gerade angesprochen, ein Spieler von 10 braucht das Negative. Dieser eine Spieler wird bald auch verschwinden, habe ich das Gefühl, wenn ich so mit den Kindern, also ich arbeite ja viel mit Kindern, wenn ich das so tagtäglich erlebe, weil da wenig Kritikfähigkeit da ist. Was ich versuche, ist, wenn du so eine Situation hast, ich hatte das erst kürzlich, da hat ein Spieler total offensichtlich ein Gegentor verschuldet. Du hast ihm, also das war ein individueller Fehler. Er hat eigentlich die richtige Intention in der Aktion gehabt und ist eigentlich komplett richtig vorgegangen und ist halt schiefgegangen. Passiert, Gegner war in der Situation besser, als er ihn eingeschätzt hat. Das darf bei einem Kind passieren. Und du merkst komplett, er wusste, das war ein komplett entscheidendes Spiel. Es ging um bei uns Hallenbezirksmeisterschaft. Das war extrem wichtig und du hast gemerkt, die Tränen kommen schon, weil er genau wusste, was jetzt passiert ist. Bin ich dann auch in, hey, alles gut, sowas kann passieren. Wir sind hier im Ausbildungsfußball, du darfst dir Fehler erlauben. Das habe ich, da versuche ich dann schon, ihn in solchen Situationen wieder positiv zu bekräftigen, weil eigentlich seine Handlung ja die richtige war. Nur war sein Niveau in der Situation nicht gut genug für den entsprechenden Gegner, möchte ich behaupten. Ich glaube, in ganz vielen anderen Situationen wäre er komplett erfolgreich damit gewesen. Und bevor dann ein Kind oder auch, das kommt auch bei Erwachsenen häufig vor, die machen sich dann so fertig auf dem Platz, weil sie ja ganz genau wissen, was gerade passiert ist. Da muss ich eher so ein bisschen die Wichtigkeit der Aktion rausnehmen und versuchen, sie wieder auf die richtige Spur zu bringen, weil sonst ist der Tag für, also das Spiel ist gelaufen. Du kannst den eigentlich sonst rausnehmen.
Ja, also ich finde da besonders, man muss es immer so im Verhältnis sehen. Ich finde, wenn du im Jugendfußball einen gravierenden Bock machst und du bist jetzt in der U14, U15, U16, U17, egal, ist das, finde ich, positiv, dass dir mal so ein richtiger Klops passiert, weil dann kannst du ja daraus lernen. Der wird dir höchstwahrscheinlich, ja, wenn du lernfähig bist, nicht nochmal in dieser Form passieren. Also ich glaube, dass Loris Karius in einer anderen Situation im U17-Spiel gegen keine Ahnung wen, den Ball dem Stürmer in den Fuß legt, dass er lieber da die Erfahrung gemacht hat als im Champions League-Finale. Ne? Und dass man einfach das auch so sieht, dass diese Wichtigkeit im Jugendfußball gar nicht so gegeben ist, was das einzelne Spiel angeht. Sondern dass man lieber den groben Fehler, ne, auch Torhüter zum Beispiel, und unterlauf doch eine Flanke in der U17, aber wenn du dann in der Bundesliga jeden abpflückst, dann ist das halt so, dann ist das gut so. Ne? Jetzt hatten wir ja über Selbstbewusstsein gesprochen und dass die Spieler nach einer schlechten Aktion jetzt zum Beispiel bei den Hallenbezirksmeisterschaften einen Fehler gemacht haben und Bauchschmerzen haben. Ja, ich versuche jetzt einen guten Überleitung zu finden. Und Bauchschmerzen kriege ich ja auch bei Unverträglichkeiten. Und dass wir jetzt nochmal zur Ernährung kommen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du davon gesprochen hast, dass Unverträglichkeiten, also im Vorgespräch, einen großen Einfluss haben können auf die Leistungsfähigkeit. Da habe ich auch ein ganz tolles Beispiel, was wir jetzt ja auch besprochen hatten vorher, aber vielleicht dazu später mehr. Was hat es mit Unverträglichkeiten auf sich und wie kann das die Leistungsfähigkeit am Ende beeinflussen?
Also Unverträglichkeiten sind ein relativ weites Feld, was, also ich fasse mehr Aspekte in die Unverträglichkeit, als medizinisch tatsächlich gegeben ist. Also medizinisch gesehen gibt es, glaube ich, nur 6 oder 7 Arten von Unverträglichkeiten mit Gluten, Laktose und so weiter, die Klassiker, die wir kennen. Es ist aber grundsätzlich so, dass jeder Mensch Lebensmittel hat, mit denen er nicht so klarkommt, wie wir denken, dass wir es tun. Das variiert tatsächlich komplett wirklich von Person zu Person. Das kann auch sein, dass eine Person im Laufe des Lebens sich da verändert, dass du beispielsweise eine Weile lang einfach mit Lebensmittel XY nicht so gut klarkommst wie gewohnt. Das kann ausgelöst sein, dass du krank warst, ein Virus hattest, der irgendwie was kaputt gemacht hat, dass sich Pubertät, dass die Hormone sich verändern, dass irgendwelche Nährstoffe fehlen und dir dadurch gewisse Enzyme nicht in diesem Maß zur Verfügung stehen, wie man das gewohnt ist. Also das sind ganz viele Faktoren. Es kann auch im Laufe des Jahres sich verändern, weil du bei warmem Wetter vielleicht körperlich anders auf Dinge reagierst, als wenn es eher kalt ist. Es ist aber so, dass manche Lebensmittel einfach gewisse Dinge bei uns auslösen. Und das ist bei jedem, wie gesagt, anders. Bei mir ist es zum Beispiel eine Weile lang so gewesen, Wenn ich Haferflocken gegessen habe, bin ich müde geworden. Und das lag jetzt nicht zwingend am Blutzucker bei mir, sondern an anderen Faktoren. Mittlerweile gibt es bei mir fast wieder jeden Tag Haferflocken. Es hat sich verändert. Das Beispiel habe ich, glaube ich, vorhin auch gebracht. Ich habe einen Spieler gehabt, der hatte ständig Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und konnte schlecht einschlafen. Der hat dann Unverträglichkeiten herausgefunden, hat die weggelassen und hatte eine Leistungsexplosion vom Feinsten. Mittlerweile isst er die Sachen wieder aus Faulheit, weil man natürlich gewisse Dinge einfach berücksichtigen muss dann und es schon eine gewisse Herausforderung ist. Die Herausforderung will er aktuell nicht eingehen, ist ein bisschen faul geworden. Du merkst die Leistungseinbuße komplett sofort. Grundsätzlich ist es halt so, dass die Unverträglichkeiten unterschiedliche Wirkungen im Körper haben. Das eine Mal bekommst du, wie gesagt, Bauchschmerzen, das andere Mal Kopfschmerzen, weil irgendwie was im Gehirn nicht mehr so ankommt, wie wir es brauchen, weil es gerade vielleicht im Verdauungstrakt mehr benötigt wird, um das Ganze zu verdauen, weil wir es nicht so gut verdauen können. Die anderen bekommen vielleicht ein bisschen Ausschlag um den Mund rum. Manche werden müde, wie jetzt ich zum Beispiel. Die anderen können schlechter einschlafen. Und das ist eben das Problem, warum wir ganz viele Unverträglichkeiten ganz oft gar nicht erkennen, weil wir, wenn ich müde werde, dann ist mein erster Gedanke, ja, ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. Aber ich erkenne nicht das Muster, dass ich immer müde werde, wenn ich beispielsweise einen Apfel gegessen habe. Apfel ist zum Beispiel auch so ein Trigger, haben ganz, ganz viele. Ich glaube auch, dass das ein Faktor ist, wenn das einige Profis nochmal berücksichtigen werden oder auch Amateurspieler, dass ein Leistungsboost möglich ist. Unabhängig jetzt vom Fußball kann es natürlich im Büro und Co., wenn ich mich nicht konzentrieren kann, weil ich gewisse Dinge gegessen habe, ist natürlich auch nicht gut. Und das ist schon sehr, sehr leistungsabhängig. Oder die Leistung ist davon abhängig.
Ich glaube, das kennen eigentlich alle, ne, dass man zu bestimmten Phasen müde ist oder schlapp oder andere Symptome hat. Nur man, wie du es gesagt hast, man schließt es nicht direkt auf die Ernährung. Wobei ich glaube, wenn man sich gut ernährt, das merkt man schon. Nur vielleicht ist nur noch ein Baustein oder zwei Bausteine dabei, die ihn vielleicht doch noch ein bisschen hemmen. Wie kann ich das testen? Mache ich eine Blutuntersuchung oder tracke ich mein Essen und lass mal gezielt was weg? Nimm gezielt was dazu oder wie kann ich denn so eine Unverträglichkeit am Ende herausfinden?
Selbsttest kann jeder machen, indem er einfach, du schreibst immer über ein paar Wochen auf, oder was heißt paar Wochen nicht, 2 Wochen reichen oft schon, je nachdem, wie abwechslungsreich natürlich deine Ernährung ist, vielleicht auch länger oder kürzer. Und einfach aufschreiben die einzelnen Bestandteile, die ich gegessen habe, weil wenn ich jetzt Lasagne draufschreibe, da habe ich zig Bestandteile. Da sind ja so viele Dinge drin, die irgendwie ein Trigger sein können. Dann ist es natürlich schwer, aber wenn ich die Bestandteile aufschreibe und sag mal so 2, 3 Stunden danach, wie es mir damit oder wie ich mich fühle, ob ich irgendwelche Symptome habe wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsabfall oder so, dann beobachte ich das. Und jetzt habe ich zum Beispiel heute die Lasagne drinstehen und nächste Woche habe ich, keine Ahnung, irgendwas mit, nochmal mit Hackfleisch quasi drinstehen und bin wieder, habe die gleichen Symptome, dann sollte ich vielleicht dieses Fleisch, das kann ja auch sein, dass es jetzt explizit nur Schweinefleisch oder Rindfleisch oder Pute ist, dann sollte ich das vielleicht mal weglassen oder mit einer Alternative arbeiten und dann schauen, was passiert. Und so kann ich tatsächlich einen Selbsttest machen. Ich selbst biete Tests an für Kunden in Kooperation mit einem Labor in der Schweiz, wo ich da meine Sachen quasi rüberschicke. Da läuft es mit einer Haarprobe. Es gibt viele Anbieter, die mit Haarproben arbeiten, die leider nicht so seriös sind, wo es auch sehr, sehr schlechte Ergebnisse gibt, die sehr weit von der Realität entfernt sind. Ich habe ein Labor gefunden, das ich habe Blut und Haare also Blutergebnisse, Haarergebnisse vergleichen lassen. Da sind die Abweichungen im 0,05%-Bereich. Das ist, denke ich, vertretbar. Das kannst du auch haben, wenn du dein Blut in 2 verschiedene Labore schickst. Aber es gibt, wie gesagt, ich glaube, Blutanbieter gibt es mittlerweile einige. Man kann auch mal beim Arzt nachfragen, wobei die Ärzte natürlich oft nur die Klassiker checken mit Laktose, Fructose, Histamin, Gluten und so weiter. Da muss man dann immer schauen, wo man was bekommen kann. Aber ich glaube, der Selbsttest ist am effektivsten, weil man seine eigene Gewohnheit auch am besten kennenlernt dadurch. Also das hat dann nicht nur Auswirkungen auf die Unverträglichkeiten, sondern du lernst auch ganz, ganz viele andere Dinge über deinen Körper kennen, wenn du das mal so machst.
Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube aber, dass die Probe am Ende, Haarprobe, Blutprobe, für die meisten, glaube ich, die leichtere Variante ist, weil bis ich herausgefunden habe, was alles in meinem Essen ist und was ich wie, wann, wo esse, das dauert auch eine Weile und da musst du dich auch wirklich reinarbeiten, was natürlich auch gut ist für bewusste Ernährung. Aber ich vermute mal, dass die meisten eher so den kurzen, schnellen Weg haben wollen, dann wissen, ja, ich habe das und das. Ich darf jetzt nur noch das und das essen. Das ist ja wie auf dem Fußballfeld. Klare, kurze Anweisungen. Das ist das, was gewünscht wird. Wenn man sich auch jetzt mit Fitnesstrainern unterhält, Ernährungsberatern, das, was die Leute wollen, ist, sag mir, was ich essen kann und was ich nicht essen kann.
Genau.
Ich will gar nicht
Ja.
drüber nachdenken, was so passiert. Und ich glaube, das ist in diesem Thema Unverträglichkeiten genau dasselbe. Es ist wie mit Allergien. Machst du einmal einen Test und dann weißt du, das und das, da muss ich drauf achten. Da muss ich vielleicht was nehmen, oder? Also es ist, glaube ich, so der leichtere Weg, wenn du jetzt auch Spieler betreust. Das wollen wahrscheinlich die meisten.
Nein, tatsächlich im Profifußball ist es weniger so. Es kommt immer darauf an, wer dir natürlich gegenüber sitzt und wie akut das Problem ist. Das ist natürlich immer ein Faktor. Was das Hauptproblem ist, glaube ich, wenn man diesen Selbsttest macht, ist, dass also viele von uns essen sehr verarbeitete Lebensmittel. Dann kannst du ja oft nicht gleich deine Zutatenliste drauf, aber da stehen teilweise Begriffe drauf, die kann kein Mensch von uns identifizieren, wer sich nicht intensiv damit befasst hat. Und ich glaube, das ist eher so das Problem, dieses Filtern aus diesen verarbeiteten Lebensmitteln, die ja grundsätzlich eh nichts Gutes für uns sind. Wir sollten ja so unverarbeitet wie möglich zumindest einkaufen und können es dann selber verarbeiten. Aber ich glaube, dass da so das größte Problem liegt, dabei quasi zu verstehen, was eigentlich in meinem Essen drin ist. Aber wenn ich jetzt, also ich selber koche natürlich sehr viel unverarbeitet. Wenn ich halt einkaufen gehe, ich weiß dann ganz genau, oder wenn ich mir jetzt, ich backe mein Brot sogar selber, ich weiß halt ganz genau, was drin ist. Für mich ist es halt sehr einfach nachzuvollziehen, wie, woher jetzt vielleicht was kommt. Aber wenn du jetzt mal rumfragst, wie viele Leute wissen, was wirklich in ihrem Brot drin ist, dass in den meisten Broten neben Weizen auch noch Roggen drin ist, wer weiß das? Also ich weiß, die wenigsten fordern ja die Zutatenliste in der Bäckerei ab.
Gibt es auch diese Grundregel, wenn mehr als drei Zutaten draufstehen, nicht kaufen?
Ja, also ich sage mal, 3 bis 5 kommt immer so ein bisschen drauf an, was es ist. Manche Dinge, da hast du halt auch echt Schwierigkeiten, das selbst zu Hause nachzumachen. Die musst du bis zu einem gewissen Grad verarbeitet kaufen, aber das ist schon ein guter Maßstab, ja.
Ich hab nur eine, ich sag mal jetzt eine etwas losgelöstere Frage zur Ernährung. Man hat ja auch immer, Fußballer essen ja auch diese Proteinriegel und die extra Shakes, wo es jetzt auch extra Abteilungen gibt, jetzt im Rewe und Edeka und so weiter. Macht das Sinn, als ambitionierter Jugendfußball sich damit immer voll zu pumpen?
Schwierige Frage, weil ich hier keine pauschale Antwort geben kann. Die Erfahrung zeigt in der Arbeit mit den Spielern, die ich kenne, dass ganz, ganz viele eben Probleme haben, ihren Proteinbedarf zu decken. Und du brauchst es, wenn du ein gewisses Maß an Sportmaß brauchst, du einen gewissen Proteinbedarf, weil du sonst Verletzungen riskierst. Also Verletzungen sind der Hauptfaktor, den du durch falsche Ernährung erzielen kannst, weil schlussendlich du nicht die Mikroverletzungen heilst, die du quasi im Laufe des Trainings und des Spiels erzielt hast. Proteinriegel sehe ich immer schwierig. Ich weiß, dass viele Fußballer, also nicht nur Proteinbedarf, sondern allgemein mit dem Kalorienbedarf eben Probleme haben. Ich kenne Spieler, die haben täglichen Bedarf von zwischen 3.000 und 4.000 Kalorien. Das kannst du nicht jeden Tag essen. Funktioniert einfach nicht. Und dann ist so ein Proteinriegel sicher mal hilfreich oder auch. Mittlerweile gibt es ja dieses Proteinpulver, das dann eher ist wie so ein Saft oder so eine Limo, dieses Clearway, das du dann halt zwischendurch mal trinken kannst und gleichzeitig auch einen Flüssigkeitsbedarf deckst. Ich sehe es weiterhin als Ergänzung, es sollte aber nicht die Basis der Ernährung sein. Also es sollte jetzt nicht so sein, dass du schon in den Tag reingehst und sagst, mein Frühstück besteht jetzt aus einem Proteinshake und Heute Mittag gibt es dann irgendwie einen Proteinriegel als Nachtisch oder so. Das sollte jetzt nicht die Ausgangssituation sein, weil wir grundsätzlich eigentlich schon die Möglichkeit haben, mit der richtigen Kombination durch gewisse Lebensmittel auch echt gut Proteine und andere Nährstoffe, es geht ja nicht nur um Proteine, aufzunehmen. Wo ich allerdings Unterstützer bin, ist allgemein so diese Nahrungsergänzungsmittel, wenn sie bedarfsorientiert sind, was jetzt Mikronährstoffe angeht, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, weil eben auch da bei vielen Sportlern das Problem ist, dass sie den Bedarf über die normale Ernährung nicht gedeckt bekommen. Unser Gemüse, unser Obst, alles Mögliche, das ist ja mittlerweile sehr, so ehrlich muss man sagen, genmanipuliert, egal ob es jetzt Bio ist oder nicht, da ist ja viel Zucht dran einfach und das hat einfach nicht mehr die Nährstoffdichte wie vor 30 Jahren. Und wenn du Fußballer bist oder Handballer oder sonst was, du hast halt einen extrem hohen Bedarf an diesen Stoffen und da macht es dann schon auch mal Sinn. Bedarfsorientiert, also erst schauen, wo habe ich zu wenig und das dann zu supplementieren.
Ja, ich hoffe, dass Technik vor Taktik ein Trainingsergänzungsmittel ist für die Trainer und Trainerinnen da draußen. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Was sind die Aussichten und Wünsche für dich persönlich in den nächsten Monaten und Jahren?
Also mein größter Wunsch ist, dass der Fußball ein bisschen personenorientierter wird und dass da ein bisschen individueller nochmal gearbeitet wird. Ich glaube, auf sportlicher Ebene haben wir es langsam, aber wir sollten im Bereich, gerade vor allem im Bereich der Ernährung, nochmal ein bisschen individualisierter werden, weil ich einfach beobachte, dass teils in Profimannschaften noch die ganze Mannschaft vom Bundesligaspiel 1:1 dieselbe Mahlzeit bekommt, was definitiv nicht passen kann, weil jeder andere Bedürfnisse hat. Das ist so mein größter Wunsch und vor allem, dass die Gesundheit da doch ein bisschen größeren Aspekt nochmal spielt, was sich dann natürlich wieder aufs Mentale auswirkt, dann auch, was derzeit Gott sei Dank auf dem Vormarsch ist, dass die mentale Gesundheit schon mal an Bedeutung gewinnt. Für mich persönlich ist es schwer zu sagen, weil ich gerade in einer Umbruchphase bin. Ich suche tatsächlich gerade wieder eine neue Herausforderung und bin da gespannt, was die Zukunft bringt.
Ich bin auch gespannt, wo du als nächstes dann landest. Vielen lieben Dank für die super interessanten Einblicke. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, über beide Dinge zu sprechen, also über Mentales und dann über die Ernährung noch zum Schluss. Also vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Dann sind wir raus. Tschüss.
Ciao.